Liebe Gäste unserer diesjährigen Bibelwoche, herzlich willkommen und einen guten Abend. Schön, dass Sie sich nicht aufhalten lassen haben von Eis und Schnee. Wir haben ein bisschen stärker eingeheizt. Ich hoffe, es ist Ihnen warm genug. Ich freue mich, dass Sie sich aufgemacht haben. Sie wissen ja, ich liebe Veranstaltungen, bei denen man Stühle hereinholen muss, weil sie nicht langen. Es ist wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Herzlich begrüße ich in unserer Mitte Bruder Dieter Dahmen, der uns die Woche halten wird. Bruder Dahmen ist uns ja kein Unbekannter. Nicht nur, dass Sie vor 2 Jahren Bibelwoche ja hier in Lauf mit uns gemacht haben, sondern die Verbindung mit den Christusträgern ist ja eine lange Verbindung. Und ich freue mich sehr, dass Sie im Jahr 2010 wieder zu uns nach Lauf gekommen sind. Wir freuen uns. Ich begrüße herzlich, weil wir heute Gastgeber sind, unsere katholischen Mitchrist, Pfarrer Alexander. Schön, dass Sie gekommen sind und dass wir miteinander wieder diese ökumenische Bibelwoche erleben können. Und mein letzter, aber besonderer Gruß gilt dem Singkreis der katholischen Gemeinde. Und ich begrüße Sie nicht nur, sondern sage damit auch gleich, ich freue mich, dass Sie heute Abend mit und für uns diesen Abend musikalisch gestalten und darf Sie gleich auf die Bühne bitten.
In italienischer Sprache, der deutsche Text heißt übersetzt, hohe Dreieinigkeit, selig bist du, glorreiche Dreiheit, bewundernswert sei uns Tod, ganz und gar begehrenswert.
Ich denke, einige heute vielleicht das erste Mal sehen. Wer kennt ihn? Oh. Kann man uns das ja fast jetzt sparen, was wir haben. Nein, trotzdem. Ich denke, es ist ganz schön, wenn Sie vielleicht ein paar Bilder anschauen, ein bisschen etwas erzählen über Dieter und über seine Arbeit. Und da sehen wir also schon das erste. Das ist Kloster Triefenstein in Unterfranken, also die in Bruder Dieter. Ja, und jetzt würde uns interessieren, wie viele Menschen leben und arbeiten denn hier in Kloster mit Ihnen zusammen? Ja, und seit wann leben Sie denn?
Ich lebe erst seit 1996 in Triefenstein. Ich gehöre seit 1964 aber zu den Mitgliedern an verschiedenen. Im Kloster Triefenstein leben zurzeit 12, 11 Brüder. Unser Senior ist im November verstorben. Dann sehr schön für uns alle miteinander Abschied nehmen. Das war sehr eindrücklich, eine neue Erfahrung für uns. Und wir leben jetzt also 11 Brüder permanent. Es gibt dann immer ein wenig kommen und gehen aus anderen Häusern, aber die feste Gruppe und etwa 10 bis 12, die freiwillig soziales Jahr machen oder zivil oder als diakonische Helfer, manchmal auch aus einer gewissen Krisensituation bei uns, das ist die Festen.
Gut, zweite. Ja, das zweite Bild, das zeigt jetzt eine sehr wichtige Aufgabe beim Kloster. Menschen können hier als Gäste bei Ihnen kommen, um eine Einkehr bei Gott zu finden. Was sind die hauptsächlichsten Themen?
Das ist ein gewisses Spektrum. Also das Hauptanliegen ist im Haus gewiss, dass wir Raum haben, um zur Ruhe zu kommen, Raum haben zu miteinander und darüber hinaus mit Gott. Das ist dann verschieden gestaltet. In diesem Fall war es ein Seminar mit Bodenbildern, also Erwachsenenreligionsunterricht, so wie wir es aus Württemberg her stark kennen, mit so biblische Geschichten in Bodenbildern falten, in die man sich selbst auch hineinbegibt dann. Das ist ein gemeinsames Lernen oder ein neuer Zugang zur Heiligen Schrift mit diesen Geschichten, die dann zur eigenen Geschichte werden sollten, wenn es einigermaßen gelingt. Heilende Geschichte war dort auch ein Thema gewesen. Bei dieser Begegnung, da sitzt einer unserer Brüder am Mikrofon, der Bruder Martin, der eigentlich nach Wilsdruf gehört und immer wieder nur wochenendweise bei uns, der dort zur Sozialarbeit in Wilsdruf im Haus. Es gibt aber dann die Gruppen, die es manche aus Lauf ja auch kennen, die Familienfreizeit mit Kind und Kegel komplett. Das ist für meinen Geschmack eigentlich die schöne, die ganz volle Version. Wir haben Platz für etwa 90.
Nächste Bild. Jetzt geht es ein bisschen weiter in die Ferne, in ganz weite Ferne, und zwar Wangal. Ja, die Bruderschaft kümmert sich um arme Kranke in Schulen.
Nein, Medizin. Ich gehe nochmal zu dem Bild hin. Ah ja, so, okay, gut. Nein, Sie haben schon recht, Barbeck. Lassen Sie. Der Bruder Reinhard, was Sie hier sehen, ist der Bruder Reinhard in Akt, auf seinem Wege. Immer wenn jedes Hospital, er hat auch ausdrücklich die Lizenz, uns dazu, unser Geld auszugeben. Das darf nicht jeder andere, sonst wird einfach zu. Das sind viele tausend Dollar im Monat. Für diejenigen zusätzlich, da schreibt er auf seinen kleinen Quittchen, wenn jemand gar kein hat, nicht sein Röntgen, auch nicht die ein Patient doch zahlen sollte, damit man nicht die Mentalität des Bettelns zu sehr fördern. Das hat auch einen pädagogischen, aber sollte auch ein bisschen beitragen, Hospital zu tragen. Aber einige, viele aus von kommen rein gar nicht, nur was sie auf dem Leib haben, mit ihren Kindern. Und dann ist der gute Reinhard, das ist ja der Grand Seigneur im Hospital, sehr an, Ferreinar, das ist so ein bisschen eine Institution geworden im Laufe der Jahre. Mit den Brüdern ist er auch 35 Jahre jetzt ziemlich genau dort in diesem Busch-Hospital tätig. Und weil er der Älteste ist, ist er automatisch ein bisschen auch der Angesehenste, aber er hat auch die meiste Geduld. Er kann auch Nein sagen, also auch, er darf nicht. Aber das nun zu entscheiden, wann man jemanden wegschickt, wo alle, viele nahezu nichts haben, das ist eine ganz Aufgabe. Und die kostet, wo er seinen Teil dazu beiträgt. Also er unterschreibt auf diesen kleinen Blöcken immer, schickt ihm Krankenschwester oder die Mütter auf seinen Weg, auf seine Station, kommen wieder immer Lager von solchen, die zu ihm. Ich glaube, bei der unteren Bild, kann das sein? Ja, das war die eine, die, also wie sagt man, zum Doktor geht. Die Visite, die normale Visite. Ja. Und zwar aber für seine Tuberkulose-Patienten. Das sind die, die ohnehin am Rand leben, die auch nicht mit übrigen Patienten allzu viel Kontakt haben, weil sie sind ganz arm. Kann man sich das ist im afrikanischen Dorf ganz arm. Aber sie unterscheiden da auch ganz fein. Also zu unserem Leidwesen natürlich, aber das wird sehr unterschiedlich. Und wenn die junge Frau nun mal nichts anzuziehen hat, außer dem, was man hier, und ihre Kinder dann ja wohl auch, dann gehört sie zu den ganz Armen. Links steht noch ein Krankenpfleger dabei. Der hilft manchmal, und da ist oft die Situation, dass der Mensch, also bei den Tuberkulose, lässt man das schenken. Nicht nur muss, sondern man will es dann, weil sie meistens zu den ganz, die schwach sind. Unsere Aufgabe in Afghanistan ist ähnlich, auch Medizin und eine große Werkstatt, eine Bildungswerkstatt für den. Aber es geht immer darum, den Menschen, zu denen wir geraten sind, müssen wir fast sagen. Zufällig war es nicht, aber es gibt so, wir wissen, es gibt so viel Leid auf der Erde. Und es braucht so viele solche Posten.
Gut, ein kleiner Spaß auf jeden Fall. Aber ich denke ganz anders jetzt vorstellen.
Das Thema des heutigen Abends, Sie wissen, heilende Begegnung. Wenn ein Blinder geheilt wird, dann kann er sehen. Natürlich. Er kann plötzlich die Welt mit ihren Farben entdecken. Wenn ein tauber Mensch geheilt wird, dann hier ist doch, er kann hören. Er kann plötzlich den Wind säuseln hören und die Vögel zwitschern. Wenn ein Stummer geheilt wird, dann bedeutet das für mich, dass er Töne zu Worten machen kann. Er kann sie, ständig machen. Heilung heute. Wir freuen uns spannend auf diese Abende und wollen miteinander noch ein das uns in Abende begleiten wird. Sie finden es auf dem Mietblatt und bei dem Mietblatt könnt ihr mal erkennen, wenn viel bemüht von der Technik. Wir singen meine Hoffnung und meine Freude und bitte Sie, Herr Lehniger, dass Sie uns hineinfinden. Wir singen es zweimal.
Zweimal, dann rein.
Hoffnung und meine Freude, meine Stärke.
Ich habe also für diese vier Abende vier solche Erfahrungen ausgesucht von Heilen. Und ich glaube, von unserer Begegnung vor zwei Jahren, da wissen Sie noch, versuche zwischendrin Gedanken einzufügen, die für uns heute wichtig sind. Aber zunächst beginnen wir bei der Szene, die wir lesen im Lukas-Evangelium. Ich lese zunächst einmal nach der Luther-Übersetzung. Lukas 5, 17 bis 26, die in der Regel wahrscheinlich bekannte Geschichte von der Heilung des Gichtbrüchigen, sagte man früher, Heilung des Gelähmten. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da seien, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa, Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen und wurden von Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Der gelähmte Mann hatte sehr gute Freunde. Nachbarn vielleicht, das wissen wir nicht näher. Man kann sich das denken, wenn man einen Moment so innehält und wenn man so eine Szene liest, wie war das wohl gewesen? Vielleicht Freunde, Nachbarn. Gute Freunde, habe ich schon gesagt, vielleicht Nachbarn, so wollte ich es ausdrücken. Sie werden möglicherweise auch zu Hause seiner Frau zugeredet haben, wir bringen dich hin oder ihn. Seine Frau regt ihn auf, wir werden es schon hinkriegen. Du wirst sehen, alle Welt erzählt, dass er heilt, Jesus, die zu ihm gebracht werden. Wir werden dich durchbringen, sagen sie ihm. Lass dich jetzt mal tragen, verlass dich darauf. Elisabeth, wein doch nicht so, du kannst dich auf uns verlassen, wir tragen ihn sorgfältig. Oder die Kinder, wenn da welche waren von ihm, die besorgt schauen, der Abschied an der Tür im Dorf. Ich will damit sagen, wenn Sie einen Moment bei diesen Eingangssätzen bleiben, welche Erwartung war da wohl bei diesem Gang, wo Sie Ihren Freund getroffen, die Freunde, in den Freunden und in dem Freund auf der Bahre. Es heißt, so setzt unser Evangelium ein, und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrten da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem, und die Kraft des Herrn war mit ihm, mit Jesus, dass er heilen konnte. Der Heiland, den beobachten wir hier, der Heiland, der Messias, in seinem unermüdlichen Werben um sein Volk. Jesus lehrt, das hat er oft getan, und er hat oft geheilt, wir begegnen solche in der ganzen Serie, in den Evangelien drin. Und da war zugleich immer noch ein ganz anderes Programm. Ich meine, wir Christen haben das irgendwann einmal gelernt. Christus, der gekommen ist aus dem Volk Israel, um sein Volk zu wecken, um es zu rufen, um es nach Hause zu locken, aufzuwecken für die Stimme Gottes.
Johannes, der das vorneweg getan hat, mit seiner Predigt große Erweckungsbewegung ausgelöst hat. Jesus hat, ich glaube, das kann man allgemein sagen, in allem, was wir an ihm beobachten, in den Heilungen, aber auch in der Konfrontation, in der Begegnung, da war immer noch ein anderes Programm, das, mit dem er um sein Volk geworben hat. Es ging ihm um den Menschen konkret, den er heilen wollte. Es ging ihm aber darüber hinaus immer das Zeichen. Seht ihr es denn nicht? Die Zeit des Messias ist da. Und das war nicht so leicht zu erkennen für ihn. Aber hier, wenn es heißt, in diesen einleitenden Sätzen, es begab sich, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen, dann können alle geübteren Bibelleser können entdecken, aha, sozusagen die theologisch Verantwortlichen, gemeindlich Verantwortlichen, die Verantwortung hatten, sind gekommen. Und was sagt der Rabbi Jesus? Oder haben wir einen neuen Propheten im Land, im Volk? Vielleicht waren ja nicht alle nur kritisch da. Also neige dazu, hier und da ein gutes Wort für die Schriftgelehrten einzulegen. Denn ihre Sorge war doch zu Recht. Es gab jede Menge religiöse Wirkköpfe, auch zu ihrer Zeit. Und es ist nicht selten, sie haben sich Leute übernommen, haben behauptet, sie seien von Gott und ganz Großen. Also diese vorsichtige Hinschau, wer ist das, Jesus von Nazareth? Das hat schon seinen guten Grund gehabt. Und es könnte einige dabei gegeben, die auch wohlwollend kamen, die wirklich wissen wollten, wer ist denn Jesus? Wer ist das jetzt, dieser aus Nazareth? Ich denke, ich will nur einen Namen nennen, der uns allen gute Erinnerungen im Evangelium, Nikodemus, der zur höheren Schicht der Gelehrten und in die Leitung des Volkes, der Kirche. Nikodemus, der später mit seinem Freund Josef in Arimathea den Herrn vom Kreuz wegnimmt. Eine sehr stille Freundschaft. Er ist nicht so vorher so herausgetreten. Aber dieser nachdenkliche Nikodemus, der im Evangelium geschildert wird, der eines Tages zu uns kommt, um ihn zu fragen, wer bist du, der gehört auch in diese aufmerksamen Höhe. Jesus hatte auch sich aufmerksam gemacht, einerseits durch die gewaltige Fülle von Wunden und Zeichen, Heilung, die man Jahrhunderte vorher nicht kannte und auch nach in dieser Dichte nie erkannte. Und auch, das war wie eine Zwickmühle, seine Reden, die waren einerseits, er hat neue geschaffen, ganz neu, hat er Bilder erzählt und hat auf eine neue Weise, auf eine sehr herzliche Weise von Gott gesprochen, unserem Vater. Aber da waren auch in seinen Reden so Anklänge, als würde er von sich her sagen, als dass er Mensch ist aus Nazareth. Das kommt ja in den Reden von Jesus andeutungsweise vor. Und da entstand für die Theologen oder für die sensiblen, die religiös sensiblen Menschen, entstand schon eine gewaltige Spannung. Wer ist das? Wir kennen doch die Familie Nazareth und wir haben, glaube ich, einige von ihnen die Bemerkung im Ohr, wo es heißt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Einer seiner späteren Jünger hat es ja gesagt, Nathanael. Also ein unbedeutendes Nest, da kommt der Messias nicht. Der Messias kommt aus Bethlehem oder er fällt vom Himmel. Man weiß dann gar nicht, wo er herkommt. Er ist einfach da. So eine Mischung erwartet. Nun kam einer, der kam aus Nazareth. Also diese vorsichtige Skepsis, wenn man es mal etwas schonend ausdrücken will, von den Pharisäern und Schriftgelehrten, hatte seine guten Gründe. Und in seinen Sprechen, in seinen Reden, einmal wieder in einem übervollen Haus, möglicherweise mit geöffnetem Garten, die Leute standen dicht drumherum gedrängt, da kamen die Freunde hin und seine christlichen Zuhörer. Und es ergab sich eine Situation, die für ihn, für Jesus, in gewisser Hinsicht wunderbar war. Er konnte etwas demonstrieren oder er konnte kräftig werben, die Freunde. Einige Männer brachten einen Mensch auf einen, der war gelähmt, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu. Diese Freunde, ich komme da am späteren Teil nochmal drauf zu sprechen, sind für uns als Beobachter zunächst einmal Vorbild. Sie bringen einen Freund zu diesem Rabbi Jesus, von dem sie gehört haben, dass er alle heilt, die zu ihm gebracht werden. Sie tun ihrem Freund einen Dienst, sie tragen ihn. Man könnte sagen, also wenn ich jetzt mit unserem Namensgeber ein wenig spielen möchte, sprachlich, wie Christophorus, ne? Die Katholiken zumindest wissen, wer Christophorus ist, und die Evangelischen wissen es, glaube ich, weit genug, ne? Der Riese, dem Kind auf der Schulter, dem man gesagt hat, der naiv war, der nicht lesen konnte, nicht schreiben konnte, der keine religiöse Bildung hatte, und ein genialer Mann hat ihm gesagt, Christophorus, wenn du dem Stärksten willst und wenn du Christus suchst, dann hilf den Menschen durch den, und indem du das tust, tust du, dienst du Gott. Und er wird kommen, wenn er dann will. Der liebe Gott kam dann ja eines Tages, nach langer Zeit, eine Legende, in der Gestalt des Kindes. Und er hat das Kind getragen. Also nur die Geschichte, Andeutungen. Aber diese Idee des Christophorus, die für uns Brüder auch namensgebend war, also in einer gewissen Naivität, Gott dienen, indem man... Diese Freunde, die ihren Freund da zu Jesus bringen, die tun dann auch. Und einige von uns wissen, Jesus hat in einer seiner ganz schwierigen, also sehr herausfordernden zum Jüngsten. Da hat er gesagt, da gäbe es eine ganze Reihe, die könnten zu Rechten treten, denn sie hätten besucht, sie hätten gekleidet, gespeist, man könnte auch sagen, und sie haben mich, ihr habt mich getragen, gäbe dann leider auch an, darf man gar nicht ganz zu Ende, Jesus, der sie aber zu Ende geführt hat. Jedenfalls diese Männer, diese Freunde sind Freunde und ich glaube, man kann schon so etwa wie Christophorus, also ich will diese Männer nicht vergolden, aber ihre Freundschaft ist doch jetzt edles. Bei Matthäus wird gesagt, das würde sich in Kapernaum abspielen. Matthäus hat das etwas näher lokalisiert und hat in seinem Evangelium berichtet, dass diese Begebenheit, die er ziemlich gleich erzählt, ähnlich oder nahezu gleich erzählt, jedenfalls, dass es in Kapernaum abspielt und es gilt allgemein, die Annahme gewissermaßen, dass Jesus, wenn er in Kapernaum war, das war relativ häufig als Ausgangsort für seine Wanderungen und Predigten, dass er möglicherweise im Haus ist, mitsamt seinen Freunden entsprechende Aufwendungen für die Familie. Das konnte man wohl auch überall machen. Man könnte sich also vorstellen, er war da in diesem kleinen Fischerort Kapernaum am See Genezareth. Das Haus war voll. Er spricht im übervollen Eingang oder Wohnzimmer oder vor dem halboffenen Gartenraum, so ummauerte Gärtlein muss man sich da vorstellen. Und dann kommen die Freunde und sie kommen nicht durch. Sie haben aber zu Hause im Dorf der Mutter gesagt, der Elisabeth gesagt, wir bringen ihn durch. Wir kommen nicht wieder zurück, ohne dass wir ihn hingebracht haben. Verlasse ich darauf. Und haben vielleicht auf dem Weg auch immer wieder den Freund sagen müssen, hab Geduld, wir bringen dich durch. Und sie haben das durchgesetzt. Kein Zugang, viele Leute, sie kennen die Geschichte, sie steigen aufs Dach und decken die Ziegel ab. Bei Lukas wird, ich glaube auch bei Matthäus habe ich es gar nicht genau kontrolliert, aber ich glaube in beiden wird von Ziegeln geredet, obwohl die Häuser damals eigentlich normalerweise jedenfalls keine Ziegel hatten. Vielleicht war das eine Art von Ziegeln, steiniger Ton auf dem Dach. Es könnte der Ausnahmefall gewesen sein. Die Regel war ein dichtes Geflecht von Weide, Holz und Lehm, so wie wir das heute auch in Afghanistan kennen oder wie man es auch im Nahen Osten bevor im Dorf hat. Und das Ding aufreißen, ziemlich ist erst noch über den Kopf von den Hörern da drunter. Also das ist keine Kleinigkeit. Das macht man natürlich auch nicht, ohne den Hausmann zu fragen, den Hausherrn zu fragen. Beziehungsweise, wenn man es denn tut, ohne, da muss man schon sehr gewaltig sein. Also irgendwie wild durchdrungen Gedanken, wir gehen nicht wieder heim, wir werden nicht da vor seine Füße bringen. Starke Freundschaft. Jetzt, ob nun Ziegel oder nicht Ziegel, gehen wir mal von Ziegel aus irgendwelchen sprachlichen Gründen. Ziegel überliefert schon im frühen Text, nicht erst bei Luther. Aber es könnte ja auch sein, ich jetzt wieder bloß denke, und es war wirklich bei ihm zu Hause, vielleicht, dass er auch um sein Okay gefragt wurde. Es könnte ja sein, dass er sagt, du, wir müssen den dahin bringen, jetzt lassen wir uns da nicht abbringen, wir machen das wieder dicht, wir richten es wieder, verlass dich drauf. Könnte ja sein. Kein Hausmann, kein Hausvater wird das gern haben, wenn man sein Dach reißt. Wir kriegen das wieder dicht. Ich will mit diesen Fantasieausflügen da nur sagen, ließen Sie nicht so rasch drüber weg. Das war eine Aktion. Da waren ein paar Männer und haben geöffnet. Ne? Und es war keine Kleinigkeit, es war keine elegante Lösung. Nein, ihre Freundschaft, ich würde sagen, zunächst wollte ich sagen, war nicht elegant, aber es ist eigentlich ganz das Gegenteil, was ich sagen will. Ihre Freundschaft hatte etwas Durchbiss oder etwas Gewaltsames. Das darf man bei dem Dach ja auf jeden Fall sagen. Jedenfalls, sie ließ sich nicht abschrecken. Sie gingen nicht heim. Nein, wir haben es versprochen. Da unten drunter, der Herr und die Zuhörer sind dabei natürlich längst unterbrochen, als sie da oben anfangen aufzumachen und sind zugestaubt. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus, der, man sagt doch, wusste was. Er hatte die Geschichte, nicht nur seine, sondern dieses Mensch. Und er wusste, was ihm... Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der liebe Gott sozusagen wusste, was auf ihn zukommt. Und dass er ein wenig geschmunzelt hat oder gedacht hat, na, braucht er noch lange oder so. Also irgendwie, dass er ahnte, was da passiert jetzt. Oder vielleicht sogar präzise, möglicherweise sogar die Situation so gefügt hat. Die werden jetzt kommen. Die sollen bloß kommen. Das gibt jetzt hier eine wunderbare Lehrstunde für alle, die hier kritisch schauen. Wohlgemerkt, nach meiner Version, Sie können auch gerne andere lesen, also empfinden, muss man dann sagen, nach meiner Version, die mit einem guten Recht kritisch, die es wissen wollten, wer ist Jesus von Nazareth. Für die habe ich jetzt eine wunderbare Gelegenheit. So könnte ich das leicht vorstellen. Jedenfalls bin ich überzeugt davon, dass Jesus an dieser Freundschaft der Freunde seine helle Freude. Na, das sind Freunde. Die lassen sich nicht zurückhalten. Er hat die Situation... Wahrscheinlich, das ist meine Lesart wieder, da kann man das Verschiedene, mein Empfinden, er wusste was und hat es kommen sehen und es war toll, dass es so geworden ist, mitsamt dem Staub und dem Dreck und dem Ärger, den es hinterher wieder beim Herrichten gab. Aber er hat sich daran für den Patienten oder für die Freunde und ihre Erwartung, ihren Glauben, ihre Erwartung, dass ihr Freund wird, aber auch für die Zuschauer und die Zuhörer, eben auch die Schriftgelehrten und Pharisäer mit ihrem und für sein Volk Israel. Ihr sollt sehen, schaut hin. Die Freunde selbst und auch der Patient auf der Tragbare spricht kein Wort im Evangelium. Es wird keine erleben, doch wir kennen ja die Kranken, die sich vor Christus hinwerfen. Es gibt so wunderschöne Situationen, wo ein aussätziger Mensch sich vor ihm hinwirft und sagt, wenn du willst, dann kannst du mich heilen und so weiter. Es gibt sehr eindrückliche Situationen. Da werden in der Regel Worte gemacht, Bitten auch. In diesem Falle ist das ganz eigenartig bei diesen Freunden. Es wird kein Wort überliefert. Vielleicht haben sie schon was gesagt, es wurde nicht berichtet. Aber im Evangelium wird kein Wort zitiert. Auch der Patient selbst wird nichts. Es ist eine wortlose Freundschaft und doch zugleich auch sehr starke, vielleicht gerade deswegen auch Eindrücke. Allen Zuschauern bis ans Ende der Zeit sind diese Freunde ein Beispiel. Sie bringen die Freunde zu Jesus. Sie lassen nicht locker. Wenn ich einen kleinen Ausflug machen darf, um zu fragen, ja, was könnte das für uns bedeuten? Ich würde Ihnen nicht empfehlen, bei den Nachbarn irgendwelche Dächer aufzureißen. Wir wissen ja auch, Gott ist unter uns. Und wir können in der Regel drin verwenden. Aber unsere Freunde mit, darin sind diese Freunde auf jeden Fall groß. Sicher hat sie eine große Gedränge. Bei uns ist es manchmal eine Nachbarschaft, vielleicht auch eine Krankheitssituation in der Nachbarschaft, die einen eher dann in Bewegung bringt und drängt und denkt, was wäre gut, dass Jesus kennenlernen. Da könntest du zumindest beten und könntest aufschauen und hättest einen Ort für deinen Blick hinschauen und solche Sachen. Ne? Das ist in der Regel das uns möglich oder das, was uns bewegt. Aber wenn ich nochmal an die Freunde denke, die ihren Freund Jesus bringen, dann wir auch sagen, ja, bei den Nachbarn und übernächsten Nachbarinnen oder bei denen in den Lauf die Sonntagsdienstes gehen, da könnten wir doch zumindest für unser näheres Umfeld, sagen wir mal, alle vier Wörtliches für mich sprechen. Das schreibe ich mir. Und bringe diese Freunde, die noch nicht Gott so auf den Geschmack gekommen sind, nach Gott zu fragen, bringe sie zu, dass sie uns nicht kennen. Ruf doch, schick ihnen Boot, wenn man selbst nicht sein kann. Und gerade wenn man ganz dichter Nachbar ist, kann man vielleicht mit den Worten erst recht vorsichtig sein. Aber beten, in diesem Sinne zu Gott bringen, fürbitten, das können wir schon. Man kann schlecht einzeln für die ganze Welt beten, obwohl man manchmal das Gefühl hat, sie hätte es nötig. Gell? Es gibt so viel Trauer und Schmerz auf der Erde. Wochen sind ja derzeit gerade wieder gefüllt. Und man kann nicht alle nennen, es würde auch unsere Seele völlig überfordern. Man kann auch nicht alle Last der Erde auf sich nehmen. Aber eine Kollektion Nachbarn könnte man sich auf ein Zettelchen schreiben und irgendwo auf den Nachttisch legen und am Abend, bevor man einschläft oder am Morgen, wenn man wach wird, sagen, hey, aber die paar möchte ich richtig hintragen. Ich will zurück in die Szene. Das Dach ist offen. Sie haben irgendwelchen Leinen oder Schnüren herabgelassen. Und ich vermute, dass es ganz still geworden ist, schon nicht nur jetzt wegen dem Stauben der Störung, sondern einfach, dass alle nur gespannt waren, denn das ist schon ein ziemlich einmaliges, auch in der Evangelie. Es gibt sie nicht zweimal, dass jemand so für seinen Freund die Dächer auf. Es heißt dort dann, als sich die Lage schließlich beruhigt hat, heißt es von Jesus, als er ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mensch, deine Sünden sind dir. Ich weiß nicht, wie es Ihnen schon ging. Sie haben den Text ja gewiss im Gottesdienst hier und da schon gehört. Aber es kann einem so berühren. Jetzt ist es mir auch im Vorfeld hier und da immer wieder mal so gegangen, obwohl ich die Geschichte natürlich auch gut kenne. Das denke ich aber, das hat doch niemand. Wie kommst du jetzt auf die Vergebung? Ist doch ganz offenkundig, was die wollen. Der Mann soll aufstehen. Sozusagen hast du einen falschen Text. Oder wie meinst du das, Jesus? Natürlich hat der Herr nicht einen falschen Text erwischt. Und doch aber dieses völlige Überraschen auch seiner Freunde, die da oben noch auf dem Dach möglicherweise noch die Leinen hatten, aber auch dann die Zuhörer, die ganze Versammlung und der Patient selbst, der da vor ihm liegt. Also ich vermute, dass alle ganz still wurden. Was soll nun das? Und ich könnte mir gut auch vorstellen, dass die Freunde oben genauso verblüfft waren. Denn damit das hatten sie ja nicht bestellt. Dafür trägt man ja den Freund nicht nach Kapernaum. Da wäre man nach Jerusalem gegangen. Dafür gab es doch Rituale zur Vergebung der Sünden. Opfer konnte man bringen. Was sagt der Rabbi Jesus aus Nazareth? Und wir müssen immer wieder versuchen, wenn Sie Evangelien, ein wenig den Schritt zurückzumachen. Wir Christen, die wir durch Christenerziehung und so weiter, Gebräuche und so vertraut sind, im Christentum, in Gedanken, dass Jesus von Nazareth selbstverständlich der Heiland der Welt ist, was denn sonst ungefähr. Das ist ja dazu. Aber für die Damenhörer war das ganz und gar nicht klar. Das konnte nicht klar sein. Es war nicht böse. Sie waren auf dem Wege verstehen. Und entsprechend groß war das Staunen. Wieso? Was erlaubt sich dieser Mann aus Nazareth? Der war 30 Jahre alt. Oder vielleicht 33. Ein junger Mann, gerade so im Aufblühen, starken Atem. Und er sagt dem Patienten, dem gelähmten Mann, deine Sünden. Das heißt, dort ja einleitend, als er ihren Glauben sah. Das ist ein wenig ein Rätsel, weil wir nicht wissen. Schönen Dank. Weil wenn nicht, es wird nicht ausdrücklich gesagt, wessen er sah. Gehen wir mal davon aus, diese Männer, das ist eine Vermutung. Also zumindest in diesen Männern war Glauben. Also im Sinne von Vertrauen, dass der Rabbi Jesus auch ihren Freund heilen wird. Das war ihr Glaube. Ob das darüber hinausging, an der wer nur dieser Mann Jesus von Nazareth war, das wissen wir nicht. Das war ja gerade erst in dieses Verstehen. Aber sie waren fest überzeugt, der wird ihren Freund helfen. Ob es nun die vier Freunde waren oder auch der Patient oder alle miteinander, das kann gut sein. Die werden auf dem Weg ja nicht schwiegen haben. Er sah ihren Glauben. Jesus sieht ihre Erwartung oder ihre Erwartung, was jetzt geschehen wird, dass der aufstehen wird. Das sieht im Herzen. Vielleicht sieht Jesus eine Spur, da kann man nämlich alles Mögliche hineindeuten, weil es nicht ausdrücklich formuliert. Aber man könnte ja zum Beispiel auch denken, Jesus sah eine wunderbare Gelegenheit. Hier kann er tun, diese Situation erlaubt mir wesentlich mehr zu, als ich hätte, als sie erwarten, als jetzt diese Freunde alle erwarten. Der wird nicht nur aufstehen, da wird mehr geschehen. Es könnte so sein. Oder Jesus sah tatsächlich in dem Patienten, vielleicht auch in dem Freund, dass da etwas mehr, ich meine, mehr an den Mann oder an den Rabbi Jesus von Nazareth. Lass mal das mal offen. Er sieht ihren Glauben und sagt ihm, deine Sünden sind dir. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer machen sich selbstverständlich sofort ihre Gedanken, wie redet der Gotteslästerer? Das mussten sie so denken, es war kein Böser. Wer kann Sünden vergeben? So zu denken, das war Pflicht sozusagen, es lag nicht nur nahe. Auch wir haben so gelernt, wir Christen, Gott vergibt. Er hat einige bevollmächtigt, beauftragt, Sünden zu vergeben in seinem Namen. Er ist der große Vergeber und hier sind wir die Handlanger. Und nun, Jesus von Nazareth, er war einer von uns, also ein Mann, wie schon gesagt, 30, 33 Jahre alt und aus Nazareth und sagt, die Sünden vergeben. Das war eine starke Provokation, da musste man dann anstoßen. Oder auch drin wach werden, aufschrecken, wer bist du, dass du sowas sagst? Ich nehme mal an, wenn ich das etwas verkürze, man kann da manche Gedanken dazu noch denken, aber ich nehme an, es wollte provozieren, nicht zum Fallen, zum Stürzen, aber er wollte aufwecken, vielleicht auch aufschrecken. Das hat er übrigens manches Mal durch Provokation. Gott war nicht, auch in der Gestalt, war auch ein Provokator. Aber um zu wecken, der Gelähmte lag vor Jesus, die Freunde warteten auf dem Dach. Und Jesus fordert ein wenig Geduld, braucht Geduld von ihm, indem er sich da zunächst an die schriftgelehrten Pharisäer wendet, auf ihren Einwand eingeht. Die Gelegenheit ist zu schön. Und dadurch, dass er dann anschließend die Hand ausspricht, beziehungsweise tut, spricht ja nicht nur aus, die geschieht dann ja, dadurch wird es für die Zuhörer eine komplette Zwickmühle. Ein ganz durchschnittlich, also ein begabter Redner, jedenfalls ein einfacher Mensch kann es nicht sein, der könnte das nicht. Wer aber ist die, der es wagt, Sünden zu. Als Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihm, was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat. Darum ging es. Er wollte ihnen eine Brücke bauen. Jesus hat sie, die kritischen Zuhörer jetzt in diesem Zusammenhang jedenfalls nicht scharf regiert. Das hat an anderer Stelle hat es getan. Aber an dieser Stelle empfinde ich es eher, er baut ihn, er gibt ihnen die Möglichkeit zumindest, ihn anders zu sehen, als sie es natürlicherweise sehen konnte. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Darauf haben die Freunde auf dem Dach die ganze Zeit gewartet. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen, nahm das Bett, auf dem er gelegen hat, ging heim und pries Gott. Wir wissen heutzutage noch viel besser als die damaligen, was da geschehen muss, dass der Mensch, wenn er einige Zeit auch lebend war, möglicherweise Jahre schon, jedenfalls das ging ja gar nicht, das Aufstehen, müsste ja eher Physiotherapie machen und alles. Wir können ja gar nicht gut stehen. Das haben die damals vielleicht die Zusammenhänge so nicht gewusst, obwohl es vielleicht auch da menschliche Erfahrungen gab, ohne die medizinischen Kenntnisse. Aber jedenfalls, es war wie ein kompletter Schöpfungsakt in dem Moment, wenn er dem Mann sagt, steh auf, und der steht tatsächlich vor aller Augen. Und für die kritischen Zuhörer, wer ist es von Nazareth, ist die Zwickmühle komplett. Sie müssen anfangen, ganz neu zu sprechen, sich ganz neue Gedanken zu machen, wer könnte dieser Mann aus Nazareth sein? Dieses permanent Anklopfen an seinem Volk. Schaut doch her, seht, was geschieht. In den Auslegungen wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man in der damaligen Zeit dachte, so wie man das heutzutage auch in manchen Weltgegenden denkt, in Afrika permanent denkt. Jedenfalls, dass man auch damals dort davon ausgegangen ist, wenn ein Mensch schwer krank, dann ist etwas von Gott ihm auferlegt. Gewissermaßen Lastung, und manche sagen auch, oder jedenfalls aber es ist eine Züchtigung Gottes, sagen wir mal. So hat man das damals verstanden. Und wenn jemand gelähmt war, dann muss irgendwas vorgekommen sein, dass Gott ihn so straft. So ein einfaches Grundkonzept war da in den Herzen gewesen. So war man erzogen, so hat man damals gedacht. Irgendwas muss Ursache sein. Es könnte darum auch für den Mann, jetzt wieder auf den Patienten schauen, durchaus auch eine zusätzliche heilsame Maßnahme sein, dass er ihm sagt, dir sind Sünden vergeben, um den Menschen frei zu machen, um ihn aufzurichten. Wir wissen nicht, was Jesus oder in seinem, als er sah und sah, das weiß ich nicht genau, was das ist, was er da alles sah, aber immerhin. Es könnte das dann noch etwas Klang, jetzt subjektiv für den Patienten, was wir erfassen können. So etwas wie eine Befreiung auch von der Vorstellung, von Gott verworfen zu sein. Eine kleine Brücke da doch noch erlauben, zeitlich meine ich jetzt. Es gibt ja, wir haben so nach der Aufklärung, nach der europäischen Aufhellung der Köpfe, da wo man alles mögliche neu gedacht hat und so weiter, neu gesehen hat und dann die Naturwissenschaft groß und mächtig wurde, da haben wir, seit der Zeit denken wir ja heutzutage bei Krankheit sehr viel nüchterner als damals. Weniger mythologisch und weniger mit irgendwelchen Besessenen und Geistern und so. Wir denken da, wir sagen wissenschaftlicher oder auch nüchterner, so ähnliche Sprache. Aber wir alle wissen auch, mitsamt unserer Nüchternheit, dass es Wechselwirkungen gibt zwischen Körper und Seele. Also psychosomatische Krankheit, was es da für Kliniken, Fachärzte gibt und so weiter. Dass es da eben doch Feinde unseres Körpers und unseres Gefühls- und Sinnendaseins, dass es da Wechselwirkungen gibt. Und dass ein Zuspruch, ein gutes Wort an einen Menschen, der in sich selbst verkrüppelt, das ihn aufatmen lässt, wenn es entsprechende Kraft hat, dieses Wort. Also es kann nicht an jeder Stelle so sagen, aber wenn wir ein Wort sagen oder ein Wort der Vergebung sagen, oder komm, ist das sein, es war nicht so geschickt, aber es ist gut, wir vergeben. Nicht nur herablassen, einer dem anderen, ich vergebe, weil ich größer bin, das ist heikel. Aber anders ausgedrückt, dass man zueinander steht und sagt, ja, es ist ein Missgeschick, oder es war wirklich auch, es war dumm, vergib. Also ein solcher Zuspruch, der kann sehr wohl auch eine mächtige Kraft zur Gesundheit auslösen, in unserem Körper auch. Das sind Binsenwahrheiten, wissen wir heute aus psychosomatischen Büchern reißen. Also insofern sind wir wiederum gar nicht so weit weg von den Vermutungen der damaligen Zeit. Bloß, wir würden heute nicht sagen, es handelt sich um Schuldzuweisungen oder ähnliches von Gott. Sondern wir würden sagen, wir sind aneinander schuldig. Oder wir sind uns selbst schuldig. Bei Sucht ist das ja ganz klar, bei Suchtmitteln. Aber es gibt ja auch andere Dinge, wo man an sich selbst auch körperlich oder seelisch schuldig werden kann. Da brauchen wir nur jeden Horrorfilm zu schlucken. Und dann ist man auch dann krank. Kann dann so ganz funktionieren in unserer Realität. Also zurück zu der Gestalt, zu der Szene, dem Mann, der da liegt. Jesus, der ihm sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Das kann man eines als reiner Akt gegenüber den Pharisäern Schriftgelehrten. Der Herr wollte da rütteln. Und durch die nicht folgende Heilung wollte er sagen, seht ihr nicht, wer ich bin? Das ist die eine Seite. Die andere Seite, weil ich glaube, dass er auch den Patienten gemeint hat, könnte die andere Seite sein, er hat diesem eine Freiheit gegeben, eine Gesundheit gegeben, die alles übersteigt, was er vorher hat. Er kann sich wieder aufrichten, auch selig. Und er kann nach Hause gehen, seine Matte tragen und wieder schauen. Er muss nicht mehr duckt gehen, was immer in seiner Seele getragen hat. Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und so sagt er dann diesem geliebten Mann, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh. Und dann heißt es, im gleichen Augenblick stand der Mann, jetzt muss ich mal die Übersetzung heißen. Das ist der Text. Im gleichen Augenblick stand der Mann vor aller Augen auf, er nahm die Tragbare und, ich darf nochmal, jetzt bin ich durcheinander gekommen, bei den Konzeptzetteln und der Heiligen Schrift hier. Also die Fassung der einen. Im gleichen Augenblick stand der Mann vor aller Augen auf, er nahm die Tragbare, auf der er gelegt, und ging heim, Gott lobend und die Zuhörer, die da sahen, da geriet, sie priesen Gott und sagten voller Furcht, also gewissermaßen, heute Abend unglaublich. Der Mann steht sofort auf der Erde. Die Freunde krabbeln vom Dach, müssen aber noch nicht. Jedenfalls, sie krabbeln dann vom Dach und miteinander gehen. Welch ein Heimweg wird das gewesen sein? Also wenn ich eingangs so ein bisschen Fantasie habe, spiele, denken Sie doch auch, wenn Sie sich zu lesen, bleiben Sie im Moment dabei, so in der Szene drin mit Ihrer Fantasie. Was wird das wohl für ein Heim? Durch all die Leute ich gebannt, alle staunen außer sich oder rufen Halleluja oder welche Lobpreisworte sie auch sonst verwendet haben. Und er geht mit seinen Freunden nach Hause. Das wird ein Schritt gewesen sein. Ich stelle mir das so ein bisschen tanzend vor. Nach Hause in sein Dorf und zu Hause. Die Tür aufgestoßen, die Frau in den Arm genommen, die Kinder hängen an. Niemand versteht das Wunder, aber allen umarmen, freuen, tagelang Besuche bei den Nachbarn und so weiter. auf. Es könnte sein, dass er auf diesen Momenten jetzt zu Hause, die ersten paar Tage, dieses Wort von der Vergebung, dass das völlig untergegangen ist. Aber dann irgendwann abends dann, wenn sie beieinander sitzen, er und seine Frau, vielleicht auch ein paar Freunde bei ihm sitzen, ja, und dann hat der Rabbi zuerst noch sowas gesagt, was kein Mensch erwartet hatte. Dir sind deine Sünden, hat er mir gesagt. Und dann gibt es die Erfahrung, auch unter uns, glaube ich zumindest, zu wissen oder zu ahnen. Es gibt die Erfahrung, die Hebung des Zuspruches der Absolution im Beistuhl oder im Gespräch, der eine enorme erleichternde Wirkung hat und frischen Mut macht, wieder dran zu gehen, Christ zu sein, aber auch Mensch zu sein und unter den Nachbarn zu leben, aufzuleben. Die schriftgelehrten Pharisäer waren sicher ebenso überrascht und nachdenklich. Also jene und ihnen jedenfalls, die wissen wollten, die wirklich wissen wollten. Und ich gehe mal davon aus, dass da ein Gutteil da saß. Die wollten wirklich wissen, wie ist es von Nazareth. Und die waren nun genau schockiert. Vielleicht auch Gott preisen vor dem, was sie gesehen haben. Das war ja nicht zu übersehen. Und gingen vielleicht auch still heim. Ist das für ein Rabbi, den wir da haben? Oder was haben wir da für einen neuen Propheten im Volk? Das war sicher nicht einfach für sie zusammenzubringen. Das blieb noch eine ganze Weile ziemlich. Und doch war ganz, so wie das später der Nikos gesagt hat, zitiert habe, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist, denn niemand kann die Werke, die Dinge, die du tust. Was kann ein Mensch? Aber wie verhält es sich dann mit deinem Anspruch an dich selbst? Wer bist du dem Wesen nach? Das war ja die Frage bei Nikodemus. Und die Menschen der damaligen Zeit, wenn Messias erwartet hat, auch ein wunderbares Ideal, das sie erwartet haben, war zunächst einmal, im Vordergründigen jedenfalls, er wird Israel befreien. Ne? Die Römer raus und alle anderen Besatzungsmächte auch raus. Und all die anderen Sklavereien, die es im Volk Israel auch reichlich gab, also Auspressungen in Zeit, da haben die Propheten in frühen Jahrhunderten schon dagegen gepredigt. Das wird endlich all das Böse wird. Oder die großen Bilder des Jesaja, wo sogar die Natur versöhnt wird. Wenn der Messias kommt, dann gibt es eine ungeheure Ohne und keinen Streit und keinen Schmerz mehr. Und sogar mit den Wilderen können wir zusammenleben. Sozusagen ein wunderbarer Traum, der Hüppe etwa. Das hatte man erwartet. Nun kam Gott aber auf einem ganz anderen Wege. Er kam von der Seite von Nazareth. Allerdings auch mit einer Enden nie da gewesen. Aber doch immerhin, der kam Nazareth. Ein Mensch, ein Mannsbild, anzuschauen, wie alle Mannsbilder auch. Und 33, und die Familie war zum Teil weg. Oder einige kannten die Familie jedenfalls. Es war nicht so. Ich will zum Schluss kommen. Habt ihr auch einige Dinge, an einigen, nicht wenige Gedanken können sich selbst auch weiterdenken. Ich will aber trotzdem jetzt Schluss machen, die Zeit ist um. Mit einem Schlussgedanken, alle Heilungen damals, Heilungen von und alle Heilungen, die es in der Kirchengeschichte bis zum heutigen Tag vereinzelt eben auch gab, manchmal auch größere Anzahl, eher in selteneren Ausnahmen. Wunder sind nun mal per Definition selten. Aber immerhin, es gibt es ja doch auch bis zum heutigen. Aber alle Heilungen sind vorläufig, das wissen wir, das sind Binsenwahr. Auch die Auferweckung des Lazarus, seines Freundes Lazarus, nach 4 Tagen ein ungeheures Zeichen. Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Auch das war nur vorläufig, wie wir alle. Die letzte Krise kommt an. Dieses Heimgehen oder Ankommen, umarmt werden von Gott, das erwartet uns alle zum Glück. Die geschenkte Vergebung und Christus, bleibt mal wieder bei dem Bild, bei dem Jesus von Nazareth, den wir da sehen, Geschichte, der Rabbi Jesus, der gekreuzigte Jesus von Nazareth, der unser Heiland wurde, wir können das ein bisschen stärker sehen. Die damals konnten nicht so gut sehen. Jedenfalls, er verkörpert ja die Vergebung. Aber das wissen wir erst seit der Auferstehung, beziehungsweise Kreuzauferstehung. Diesen Zusammenklang, eins geht nicht ohne, oder jedenfalls für uns keinen heilsamen Sinn, nur in dem Zusammenhang. Das konnten die damals so noch nicht. Aber er verkörpert Vergebung. Und die Vergebung, die er diesem Mann zugesprochen hat, auch wenn die Leute das noch gar nicht so ganz begreifen konnten, wer ist das, der sich das anmaßt? Diese Vergebung, die war nicht vorläufig. Keine Vergebung ist vorläufig. Übrigens auch nicht die Vergebung, die wir einander schenken, sind vorläufig. Auch sie haben ihre Auswirkungen über unser Leben hinaus. Sie befreien über uns. Und wenn wir empfangen werden von Gott und wir haben das Glück, so ein paar Szenen zu entdecken, lieber Gott, war ein Glück, dass ich an dem Moment jedenfalls so geistesgegenwärtig war, zu sagen, vergib oder ich vergebe. Oder dass ich einen Akt der Liebe tun konnte. Könnte doch sein, dass im großen Rückblick, wenn wir dann kommen bei Gott, wenigstens ein paar solcher Szenen vor Augen geführt werden können. Das wäre mit angenehm, sagen wir mal, gelinde gesagt. Diese Vergebung, die wir schenken, ist eben auch nicht vorläufig, sondern führt weit über unser Leben hinaus, in jenes Leben, von dem das Jesus in aller Ewigkeit. Während die Heilungen vorläufig sind, das macht sie nicht kleiner, ne? Verstehen mich recht. Gewaltige Zeichen gewesen, für den, der eine Heilung erfährt, ist eine Gewalterfahrung. Das will ich nicht verkleinern. Aber was anderes auch ist, sie sind vorläufig. Während dieser Spruch und unser zu anderen, der ist nicht vorläufig. Was können wir mitnehmen? Am Anfang wurde ja diese Frage eindrücklich gestellt, die ich mir so eindrücklich bei der Vorbereitung gar nicht gestellt habe. Was heißt Heilung heute? Ich will das jetzt nicht ausführen, ich bleibe beim Konzept, aber nehmen Sie mal den Gedanken mit. Heißt das, Christus sagt mir, dir sind deine Sünden. Das ist eine Weise der Heilung. Und zwar jene Weise in aller Ewigkeit, die wir immer wieder brauchen, ist auch klar. Aber dieses, also unser Aufschauen zu ihm, was... Ich fange den Gedanken an. Was könnten Sie heute Abend? Zumindest in einen Gedanken. Herr, ich will aufschauen heute Abend, bevor Sie. Ich will einen Moment, ein paar Minuten aufschauen, mich ausstrecken zu dir. Schau her. Du musst noch gar nicht sonst große Worte. Man kann sie vielleicht auch ins Vaterunser hineinnehmen, die eigenen. Vielleicht findet man auch noch ein paar eigene Worte, aber wichtiger ist das, was ich so ein bisschen anstoße, sich den Moment Zeit zu jenem Jesus von Nazareth. Und zum Zweiten, die Freunde. Jener Freund, der einer uns wurde. Der hat einen langen Weg von uns zu dir. Und hat sich dann 30 Jahre lang Zeit genommen, ein Mensch zu sein, unter uns den Alltag der Menschen damals in der Umgebung kennenzulernen. Ganz und gar einer von uns. Und die Wohnung wurde hier, bevor der Liebe kam. Wurde kein fließendes Wasser, bevor der Liebe in das Haus der Macht. Sondern ist wirklich Umstände und damaliger Zeit ein Mensch. Ein Freund. Und hat unter uns Freundschaften gestiftet und hat uns Freundschaft vorgelegt, damit wir einer Freunde. Das ist das Zweite, das können wir immer, wenn Ihnen dessen 14 einfällt, dann können Sie umschauen. Wem könnte ich heute ein Freund sein? Nicht so, wie man sie Kindern beibringt, obwohl es auch sein Reich. Aber das meine ich nicht. Ich meine die Erwachsenen. Wem könnte ich heute ein gutes Wort sagen? Wem könnte ich heute in meinem Gebet zum Beispiel auch Gott erinnern? Freund oder Freundin. Also nochmal diesen Moment des Aufschauen zu Gott. Herr, bitte schau hin. Und das andere zueinander. Die Freunde in dieser Geschichte mit ihrem Nachdruck. Herr, lass mich. Als Schlussgebet lese ich Ihnen zwei Verse aus einem Gesangbuch. Von Paul gibt, das ich sehr schätze, im Sommer wieder habe ich das vor Augen. Dort heißt es in Versen: Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du und dein Blut mir in den Tod. Du bist mein, weil ich dich fasse ich nicht um mein Leben aus dem Lasse. Lass mich, da du mich und ich dich ewig werden empfangen.
Vielen Dank.
Schön, dass ich hier Zeit habe, so sehr durchgebracht habe.
Jetzt ist erstmal Zeit, durchzuatmen, nachzudenken. Und ich bitte den Singkreis, dass er uns noch einmal, mit Musik erfreut.
Felix Mendelssohn hat heute Frohlocken, ihr Völker auf Erden.
Frohlocken, ihr Völker auf Erden.
Herzlichen Dank an den Kreis. Ich schlage vor, nachdem wir schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit sind, lassen wir diese kurze Atempause insofern wegfallen, als wir gleich übergehen zu der Fragerunde. Es sind Fragen an die Damen. Das ist ja schön, dass wir sie immer gleich haben und sie gleich rückfragen können. Deswegen, was gekommen ist und gesagt haben, da möchte ich nochmal nachhaken. Das war mir nicht ganz klar. Das sehe ich anders. Lassen Sie. Bitte.
Ich wollte fragen, und zwar sagtest du den Gelehrten, die sind auch gehört, dass eine Frage eigentlich von mir. Ja, hat eigentlich dann das Vergehen in Freischung. Und ich sehe es eigentlich, dass er dann die Jesus eigentlich, die sind da hier, aber ich das auch, er hat ja gar nicht.
Ich weiß nicht, wie es richtige Theologen sagen würden. Herr Alexander, ich weiß es nicht genau. Also ich habe gelesen dazu eines, ja, aber es ist eine ganz schlüssige, wenn ich es jetzt mal persönlich beantworte, ich glaube, es war eine Grenzüberschreitung des Herrn im heilsamen Sinn. Er ist tatsächlich über die Erwartung des Mannes, soweit die kennen, des Mannes, der da lag, hinausgegangen und hat definitiv, keine Frage, seine Sünden vergeben, hat sie auf sich genommen, das ist ja auch unter anderem, das war ja kein leichtfertiger. Insofern war der Mann in dem Moment frei, weil er gesprochen hat, auch wenn er gar nicht, so verstehe ich. Ich kenne den Einwand, dass das eigentlich so nicht in der Regel geht, sondern dass Gott immer wartet auf unsere Bitte, das dürfte auch die Regel sein, aber in dem Fall ist der liebe Gott gezähmt gewesen. Nach meiner Vorstellung.
Das liegt ja doch an dem, dass er sagt, will ich den?
Ja, Sie meinen es jetzt vielleicht ein bisschen mehr psychologisch. Da braucht man tatsächlich den persönlichen Willen. Also man muss Befreiung wollen und so weiter. Man muss dann auch den Weg der Freiheit gehen. Es könnte ja auch sein, wir wissen nicht, was der Mann wieder hinterher, ob er die Freiheit wirklich genützt hat oder das wissen wir. Aber er und seine Freunde konnte wegen dem folgenden Heilungsakt jedenfalls wie eine Unterschrift sozusagen definitiv feststellen, dieser Rabbi hat diesen Mann. Da wurde nicht, in diesem Falle nicht gefragt, was er dann daraus gemacht hat. Das wissen wir. Ne? Es ist schon so, das Ausstrecken zu Gott geht darauf uns den Weg. Aber in dem Fall war er besonders, sonst glaube ich schon.
Vielen Dank. Ja, Herr Gehr.
Dann wieder ein guter Freund zu mir, der Tatfrage. Sie haben erzählt eben von Kranken, wenn sie entwickeln, bin ich da, weil sie auch sagten, okay, in der Zeit der Erneuerung hat sich ja ergeben, auch Ärzte gibt, die heute die Krankheiten erst damals und ich heute noch sage, dass ein Depressiv oder eine Sucht nicht unbedingt sündig ist. Eine Sünde vergibt, was soll er vergeben, wenn der Kranke nicht sündig ist?
Ja, ich würde das so rumsehen, die Ursächlichkeit von Krankheit und Sünde, diesen Zusammenhang, den sehen wir heute so nicht. Wer weiß, was sich in den Schichten unserer Persönlichkeit abspielt. Aber in dem Moment, der damals üblicherweise angenommene Zusammenhang von Krankheit und Sündigen, den sehen wir so nicht. Mit Christus ist das schon aufgebrochen worden und hat sich gewandelt. Aber unabhängig von diesem Zusammenhang, dass ein Mensch sündigt, indem er zum Beispiel in der Familie einen Konflikt mit Zorn nicht bereinigt oder indem er nicht vergibt oder indem er Liebe verweigert oder gar wirklich böse tut. Ne? Diese Art Sünde, mal abgesehen von allem Krankheit, diese Art von Sünde schuldig werden, die kennen wir doch uns alle. Und es könnte ja sein, dass in dem Mann irgend so etwas drin auch geschlummert hat und Jesus sah es und hat ihn weit davon. Ne? Das würde ich trennen. Einmal die Ursächlichkeit, das sehen wir nicht mehr so. Aber dass wir einander schuldig werden oder auch an uns selbst durch wüstes Verhalten, das gibt es ja schon. Ne? Und dazu brauchen wir alle im Maße. Ja, eine gewisse Nüchternheit. Wir brauchen nicht die Vorstellung von Zusammenhängen irgendwo in uns. Das brauchen wir nicht. Die Auskunft ist nicht ganz vollständig. Die könnte man kleiner Gespräch führen. Also das Thema ist sehr wichtig. Das kann man so heute nicht so leicht beantworten. Vielleicht stoße ich dann auch an die Grenzen meiner Kompetenz, könnte ich das sein.
Das Thema Heilung, das ist ja ein ganz großes Thema unserer ganzen Gesellschaft. Nicht das Hauptthema überhaupt. Das sind mehr, dass die Krankenkassen ihre Beiträge.
Wir haben es heute Abend gehört.
Aber es ist leider so, dass viele Menschen nicht geistlich oder zur Kirche, zu Gott oder zu uns kommen, um geheilt zu werden, weil unsere Kirche ja gar nicht wirkt damit eine Heilung. Draußen gibt es viele Heiler. In Nürnberg gibt es bestimmt 30 Heiler, wo die Leute, die sagen von sich, ich bin ein Heiler. Und die Leute hin mit ihren Sorgen, ihren Krankheiten, mit ihren Leiden. Wo sollen wir als Gläubige in der Gemeinde, wie sollen wir das Thema auf und in die Hand nehmen, wenn ich für eine Krank bete über Monate hinweg und daran glaube, dass Gott sie heilen will, fest daran glaube, ist es genug? Soll ich zu Brüdern und Schwestern, soll ich mich zusammen? Wir bräuchten eine Anleitung, wie wir diese Freunde von denen haben. Können wir konkret Freunde sein für Kranke in der Gemeinde? Da gibt es doch nirgendwo eine Anleitung. Was haben Sie für Erfahrung, Sie ganz persönlich mit Heilung?
Also es gab eine Phase in meinem Dorf, natürlich längst bei den Brüdern, wo wir den Heilungen gegenüber allen Charisma, das Paulus genannt hat, sehr offen, sehr bereit gegenüber waren, anderen inneren Charismen, aber jedenfalls auch dem Charisma der Heilung und wo wir einzelne Heilungen durch Fürbitte haben. Ich muss sagen, inzwischen, also da gab es gute und zwiespältige Erfahrungen. Jedenfalls bin ich froh, Sie haben mich ja auch persönlich gefragt und ich glaube, das möchte ich auch am liebsten, Erfahrung zu haben, dass es Anleitmethode zu Heilungsgebeten, dass die ihre Grenzen haben müssen, so, weil Gott souverän nicht zwingen. Auch wenn es 5 im Kreis rumbeten oder wenn also 5 waren damals, ich denke an einen ganz bestimmten Vorgang, so, da gab es tatsächlich, aber irgendwie möchte ich mir so ganz zurück in jene Zeit. Wir haben gemeint, wir könnten Gott zwingen. Also natürlich gutwillig und so, gute Gemeinde für die Freunde und Nachbarn. Inzwischen, ich kenne einige, für die ich erst seit ein paar Monaten, sondern ein paar Jahren, die schwer krank sind. Trotzdem, Vater im Himmel, ich habe dir mit den Worten des Sohnes wiederholt, dein Wille, das soll meine Grundbitte sein. Und im Rahmen oder unterhalb oder in dieser Grundbitte bitte ich die Person, bitte steh ihn dabei. Ich versuche schon, ich meine es ganz ernst. Aber es bleibt sozusagen im Rahmen dieser Gesamtbitte, am Ende weißt du es besser. Ist die Zusammenhänge, warum diese oder jene Person oder Familie Erfahrung machen soll. Ich weiß es nicht. Ich will dich nicht zwingen. Aber ich bin ein Mensch, ich sehe nur das, was vor Augen ist. Ich bitte dich, steh dabei. Aber ich sortiere es immer wieder ganz bewusst. Ich will mich nicht durchsetzen. Ich bitte dich, ja, aber ich will mich durchsetzen. Mach du, was du. Das ist mir liebere Weise geworden inzwischen, nach den Sturm- und Drangjahren.
Das verstehe ich schon. Ist jetzt seit Jahren, vor 20 Jahren.
Als wir jung waren.
Ja, ja. Das alles. Und trotzdem bedrängt es mich, dass wir in unserer Kirche, in der Gemeinde, das heilige Gebet nicht praktizieren und auch nicht aussprechen. Ja. Also ich will jetzt da einfach das ganz konkret. Ich sage dem Menschen, für den ich bete, das sage ich. Ich sage ihm, dass er weiß, dass ich ihn jeden Abend in mein Nachtgebet um Heilung einschließe. Und wir korrespondieren auch darüber miteinander. Und trotzdem frage ich mich, wenn ich jetzt wieder auf dieses Beispiel komme, wo du sagst, dir sind deine Sünden vergeben, ob dann, wenn man so eng voneinander schon weiß, ob dann nicht doch so ein tieferes Gespräch, wo sich der Kranke selber auch mal artikulieren, öffnen kann, vielleicht mit einem Geistlichen noch zusammen, wenn es will, wo dann so etwas, eine Vergebung stattfindet. Die meisten Menschen wissen ja gar nicht, kennen die Praxis gar nicht. Man müsste es ihnen erst sagen. Also wenn man Freund sein will, und dazu haben sie uns ja aufgehört, wenn ich Freund sein will, diesen Menschen zu Gott zu bringen, dann muss ich nicht nur ihm sagen, ich bete für, sondern dann müsste ich ihn auch einladen. Vielleicht können wir mal ein Gespräch miteinander haben, was dich bedrückt oder also einfach etwas klären.
Verstehe Sie.
Dass ich auch fragen kann, glaubst du, dass dein Kind, oder warum betest du? Also dass da so eine Öffnung, eine Offenheit geschieht. Also ich bräuchte dazu einfach da wirklich eine gewisse Anleitung. Ich kann gerne mit ihm morgen oder wann Sie Zeit haben, darüber sprechen, weil mich würde das ganz stark mich beschäftigen. Und wenn jemand lange betet für einen Kranken, sein Gebet wird nicht erhört, dann ist es eine ganz starke Gewertung für seinen Glauben.
Soll ich das Murmeln verstehen? Ist das eine Einrede, ein Einwand?
Ich muss Ihnen das ganz ehrlich sagen, für mich geht es manchmal an eine ganz harte Grenze in meinem Gebet, in meinem Gespräch mit Gott. Und da brauche ich manchmal Zuspruch von Brüdern und Schwestern, weil das für mich an eine ganz harte geht.
Es wäre vielleicht tatsächlich besser, wir würden das im kleinen Gespräch miteinander. Ich darf allerdings allen sagen, das ist jetzt vielleicht sehr, aber ich zucke immer ein bisschen zurück vor dem Machbaren. Also ich trage meine Bitten vor Gott, das ist jeden Tag in eine kleine Liste. Die Betreffenden wissen das oft nicht, und zwar inzwischen absichtlich nicht. Früher habe ich es gesagt, inzwischen vorsichtig, weil es so selbsterfüllte Prophezeiungen, die ich dann nicht möchte, nicht verursachen möchte, sondern ich bitte und dann ist das mein Dienst. Und ich habe Hemmungen im Laufe der Jahre bekommen vor dem Machbaren. Also dass wir irgendwelche Mittel und Wege finden, auch in geistliche, religiösen Angelegenheiten, die Dinge zu machen. Ich mache sie dann lieber. Das mag jetzt ein bisschen wie Ausflucht klingen. In meiner Biografie ist es kein, so viel kann ich nur. Das ist meine Weise zu glauben. Ja, deshalb lass es mal bei dem stehen.
Okay. Herr Adam, ich bin beraten worden von der Diakonie und von den Leschinzi. Und zwei Sachen. Herr Baba feststehen, kommt durch die Lämmer vortrage und ich bleibe abhelfen.
Aber ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema, das jetzt da angesprochen. Wie gehen wir mit Heilung um? Heilung heute, was bedeutet das? Übertragen oder ganz konkret? Und vor uns sind natürlich auch die Menschen, an die wir denken, die wir im Gebet vor Gott legen. Und wir werden auch an den kommenden Abenden ja genau dieses Thema weiter bewegen. Und ich höre ja jetzt auch, Bruder Damens ist durchaus bereit, da auch im persönlichen Gespräch nochmal dafür offen zu sein. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig.
Übrigens noch eine heitere Ergänzung zur Sprachregelung, Bruder Becker. Bruder Dieter.
Gut, dann so.
Du auch Bruder für Sie, Dieter. Ne?
Gut, ja, dann beende ich an dieser Stelle die Fragerunde und lassen Sie uns miteinander noch einmal sehen. Und zwar dieses Halleluja, suche zuerst Gottes Reich in dieser Welt. Ich denke, wir fangen an mit Halleluja, ne? Oder?
Also das Lied ist auch bekannt, man kann es ja auf verschiedene Weise singen. Einmal diese ersten vier Zeilen Halleluja, dann kommt der Text, zuerst Gottes Reich, alle Strophen nacheinander. Ein Teil kann dann immer dieses Halleluja singen, entweder in der Melodie oder auch dann oben über diese Oberstimme. Das ist altbekannt, jeder singt erst, was er kann und was er will.
Wir singen die vier Verse. Fünf.
Halleluja, 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 Halleluja.
Ich möchte, bevor wir noch ein paar Informationen hören und nochmal unseren Singkreis mit einem Abendgebet des Augustinus schließen. Herr, du hast uns geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dein ist das Licht des Tages, dein ist das Dunkel der Nacht. Das Leben ist dein und der Tod. Ich selbst bin dein und bete dich an. Lass mich ruhen in Frieden, segne den kommenden Tag und lass mich erwachen, dich.
Ja, unser erster Abend geht dem Ende zu. Wir danken Bruder Dieter ganz herzlich für seine Ausführungen, die uns sicher noch länger beschäftigen werden. Das hat man heute Abend schon gemerkt. Wer möchte, ist natürlich noch ganz herzlich eingeladen, jetzt im Anschluss an den offiziellen Teil hier noch ein paar Gedanken vielleicht auszutauschen mit Bruder Dieter oder auch untereinander. Bei einem Tischchen Wein und Knabbereien. Ja, das Büchereiteam der Evangelischen Gemeinde bereit. Der Leiterin Simon hat sich heute die Mühe gemacht und hat hier unbürokratisch wieder die Möglichkeit geschaffen, dass man sich Bücher ausleiht. Das finden Sie in einem Regal. Außerdem gibt es noch eine Neuerung. Ja, ist das so? Bücherantiquariat könnte man. Frau Sim hat einige Bücher aus den Ständen genommen und Bücher finden Sie in Kisten, die Sie gerne mit nach Hause. Es wäre natürlich ganz nett. Man würde eine kleine Spende in die Dose dafür bringen, aber das ist jetzt wirklich ganz freiwillig nach Ihren eigenen. Die Spende ist, glaube ich, zugunsten der Christus-Neubau-Christuskirche, wie gesagt. Ja, unsere Spendenkörbchen, die wir immer bereitstellen, habe ich auch schon alle. Da bitten wir dann einen kleinen Beitrag auch für die Auslagen, die heute Abend oder nächsten Abenden. Außerdem finden Sie am Ausgang bereits die Liste letzten Abend. Ja, für Besucher, die heute, möchte ich das kurz erklären, am nächsten Abend treffen wir uns dann im Anschluss, ein großes Fest, genau, und ja, es wird aus Ihren Reihen immer ganz nett was dazu beigesteuert. Vielleicht wissen Sie ja heute Abend schon, was Ihre Küche auch so alles hebt. Ja, und für morgen dürfen wir natürlich alle wieder so zahlreich und ganz herzlich einladen. Thema des morgigen Abends lautet der Hauptmann von Pfarrnau und ich denke, wir dürfen da auch wieder sehr gespannt sein. Wir treffen uns morgen nochmals, gleiche Zeit, der Ort, 19.30 Uhr, Luitpoldstraße. Die musikalische Uhr morgen und dann der Gospelchor von der Johanneskirche. Ja, und zum Schluss bedanke ich jetzt ganz herzlich bei euch allen für die tolle musikalische Begleitung und Umrahmung. Vielen Dank, Dr. Leniger und dem Sinnkreis. Schön, dass Sie uns noch mit einem Abschlusslied hinaus begleiten. Und dann wünsche ich uns allen zusammen eine. Die Liedblätter bitte liegen lassen, die brauchen wir dann morgen und an den anderen Abenden.
Anlass angemessen, ein Abend aus England aus dem 19. Jahrhundert, lässt den Tag
brauchen wir dann morgen und an den anderen Abenden.
Yeah.
Jetzt lassen Sie Kerzen.
Die brauchen wir dann morgen an den anderen Abenden.
Jetzt lassen Sie Kerzen.